Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Und heute rede ich mit Professor Dr. Axel Koch. Schön, dass du da bist, Axel.
Ja, ich freue mich total, dass wir uns hier treffen.
Ja, Axel, Professor Dr. Axel Koch. Wer ist denn das? Also er ist führender Veränderungspsychologe im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Er ist Professor an der Hochschule für angewandtes Management. Und deshalb bist du heute da, du entwickelst oder hast die Transferstärke-Methode entwickelt. Und nicht zu vergessen, du bist auch noch Autor. Und zwar einmal mit dem Buch, was ich besonders spannend finde, von dem Titel her, Morgen fange ich wirklich an. Und du hast das Logbuch Gewohnheiten nachhaltig verändern geschrieben. Das sind nicht deine einzigen Bücher, aber die beiden erwähne ich jetzt mal. Ja, diese Transferstärke-Methode. Transfer klingt ja erstmal nach Veränderung. Und Veränderung ist ja das, was wir dauernd leben. Und ich würde mal sagen, es ist eine der Kompetenzen, an der wir nicht vorbeikommen. Aber jetzt erzähl doch mal ein bisschen was. Was ist denn deine Transferstärke-Methode?
Ja, es geht um den Transfer eines Impulses, wo wir denken, das müssten wir im Grunde verändern. Und den aber umzusetzen, den zu transferieren in unseren Alltag, dass dann die Veränderungsziele, die wir haben, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Das ist so der Leitgedanke. Und tatsächlich ist es für die meisten Menschen total schwer, eine Veränderung hinzubekommen. Und warum ist es so? Da habe ich dir was mitgebracht. Ich zeige dir das mal. Ein frisches Gehirn. Für die, die es jetzt nicht sehen, also das ist hier noch so ein Wegglas drin. Ich war gerade noch mal vor der Tür und habe das jemandem entnommen, damit ich hier auch was zeigen kann. Ich hole das mal raus hier. Man hört es auch so ein bisschen, das Geräusch. Es wehrt sich tatsächlich. Ups, sorry, jetzt haben wir es. Also so sieht das aus. Und es hat so ein bisschen die Konsistenz von einer Nacktschnecke. Nacktschnecken kennst du, ne?
Nacktschnecken kennst du, okay. Jetzt erklär mir, was die Nacktschnecke damit zu tun hat.
So ein bisschen eklig und schleimig und so weiter. Ja. Aber faktisch ist so, warum habe ich das mitgebracht? Warum tun wir Menschen uns so schwer mit Veränderung? Und das liegt einfach daran, dass wir auch gar nicht gelernt haben, wie es geht. Die meisten von uns glauben, wir müssten uns anstrengen und zwingen. Und ja, unser Gehirn ist so, eine Veränderung ist am Ende eine Datenautobahn hier oben in unserem Oberstübchen. Und weil die da gut gebahnt sind, diese Nervenzellverbindungen, deswegen fällt es uns so schwer und deswegen können wir es nicht mal eben abstellen.
Also es hat was mit Gewohnheiten zu tun, oder? Also ich habe Gewohnheiten und das fräst sich dann so ganz dick in mein Gehirn ein, diese Gewohnheit als dicke, fette Straße und ich muss sie irgendwie ändern, oder?
Genau. Also man kann sogar auch reinzoomen in die Glibbermasse vom Gehirn und kann dann da reinzoomen und gucken, was das passiert. Und da gibt es ja Nervenzellen und so eine Nervenzelle, die ist ja miteinander vernetzt wie so ein Maschendrahtzaun. Und wenn jetzt bestimmte Kombinationen von Nervenzellen immer wieder benutzt werden, dann entwickelt sich eine gut gebahnte Verbindung. Und das ist so wie so eine Datenautobahn. Und deswegen ist sie sehr stabil und deswegen baut sie sich auch nicht so schnell ab.
Naja, es klingt ja erst immer so einfach, ich verändere irgendwas oder ich verändere eine Gewohnheit. Naja, aber wenn es so einfach wäre, dann würde es ja immer gehen. Wir leben das ja schon bei den ganzen Vorsätzen, die Leute haben jetzt gerade im Januar. Die meisten im Februar werfen sie über Bord. Woran liegt es, dass uns so schwer fällt? Oder auch, was ist der erste Schritt, damit wir eine nachhaltige Veränderung einleiten können?
Genau, es gibt ja sogar, habe ich jetzt auch gerade kürzlich gelernt, den 17. Januar ist der Nationalfeiertag, sage ich jetzt mal, der Tag der gebrochenen Vorsätze. Ich kannte das auch noch nicht, aber es gibt ja für alles so Feiertage. Und du hast ja gefragt, was macht die Transferstärke-Methode? Was da drin steckt, ist im Grunde genommen das geballte Know-how, was Menschen stark macht für Veränderung. Also ich habe tatsächlich geguckt, was es alles so in der Wissenschaft schon gibt, wo Menschen geforscht haben und wo man sagen kann, was beherrschen Menschen? Also was können die wirklich gut, damit die wirklich aus einem Impuls am Ende auch eine Gewohnheit machen, wo es genauso selbstverständlich ist, wie wenn du morgens zum Zahnputzbecher eilst, falls du morgens zum Zähneputzen neigst natürlich nur. Und ja, ich sehe schon, da könnten wir auch dran arbeiten. Nein, aber wo du dann wirklich sagen kannst, ja, da habe ich tatsächlich, muss ich nicht mehr groß nachdenken, läuft.
Ja. Aber wie kamst du da überhaupt drauf? Also ich meine, Transferstärke-Methode, hast du es nicht geschafft, regelmäßig die Zähne zu putzen, aber wie kamst du drauf, sich damit zu beschäftigen?
Ja, der Ursprung ist tatsächlich, ich würde mal sagen, begonnen 2006. Also 2006 hatte ich die Idee, ich möchte ein spannendes Buch schreiben. War tatsächlich so. Ich habe auch viele Jahre journalistisch gearbeitet. Ich schreibe ganz gerne und deswegen liegt mir das. Und ich hatte so verschiedene andere Bücher schon vorher geschrieben und habe gedacht, so, das waren jetzt alles so Fachbücher und ein paar haben ganz gut funktioniert, aber irgendwie, ich will was anders. Und dann habe ich halt überlegt, was ist ein Thema? Und dann habe ich damals mit einer Agentur da gesessen und wir haben überlegt, und dann kamen wir drauf, nämlich, dass es oft immer wieder den Leuten schwerfällt, nach einem Seminar, nach einem Training die Dinge umzusetzen, obwohl die total motiviert sind. Und dann kam im Grunde daraus ein Buch, das dann im 2008 erschienen ist, Die Weiterbildungslüge. Warum eben Seminare nichts bringen und Karriere knicken und Kapital vernichten. Und das war damals eben so, ich sage mal aus heutiger Sicht ein Klassiker, weil das wirklich das Thema aufgerollt hat, wir setzen zu wenig um und wir verbrennen Geld da draußen. Und jetzt gibt es noch so eine kleine Randgeschichte, die das Ganze dynamisiert hat, nämlich da steht nicht mein echter Name drauf auf dem Buchcover, sondern da steht halt ein Pseudonym drauf. Und die Leute fragen mich immer, ja, warum steht da nicht dein echter Name drauf? Da steht nämlich Richard Griss drauf. Und Griss, nicht Gries, Griss ist das Pseudonym gewesen, weil ich damals eben gewechselt bin von einer Firma, wo ich als interner Trainer gearbeitet habe, zu einer Unternehmensberatung. Und ich habe dann irgendwann sehr schnell gemerkt, da kann ich nicht dieses Buch schreiben, weil das ist ein Sachbuch, das pointiert. Und dann habe ich gedacht, gut, muss es halt heimlich machen. So, und wahrscheinlich stellst du die Frage, wie kommt man auf ein Pseudonym, ne? Und das ist recht schlicht, weil dann fängst du an zu überlegen, nehme ich den zweiten Vornamen, Oliver. Na, halt, so Oliver. Heiße ich Geburtsname meiner Mutter, ne? Oliver Kobus. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Man meinte der Verlag, haben Sie nicht irgendwie eine Story zu sich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so eine kleine Schweinchenfigur, so groß, so von den drei kleinen Schweinchen, Walt Disney. Und ich heiße Richard Schwein, weil das eine Tierchen, das hatte ich Richard genannt, Richard Schwein. Und dann meinte ich, oh nee, Richard Schwein, das geht gar nicht. Und dann kamen die wieder und meinten, ja, aber ich könnte Chris heißen. Bist du zufällig schwedisch bewandert? Kannst du schwedisch?
Und so kannst
Weil
du.
die Schweden, die jetzt zuhören, die sagen, ja, Chris ist ja klar, weil heißt Schwein.
Nee.
Ja, doch, Richard Schwein ist es geblieben, bloß ein schwedisches Schwein. So, und so kam das in Gang und dann ist das natürlich auf den Markt gekommen. Die Leute haben sich extrem aufgeregt, weil wer ist dieser blöde Autor? Und das war im Grunde die Geburtsstunde, wo ich dann gedacht habe, es gibt einen Ehrgeiz plötzlich in mir, doch eine eigene Idee zu entwickeln. Das war die Geburtsstunde für Transferstärke 2009.
Ja. Also wenn du jetzt mal, jetzt gehen wir mal auf die Transferstärke ein. Was wäre denn der erste Impuls, wenn du jemandem Ratschlag geben würdest, wenn er wirklich was verändern will?
Also ich habe da so die Idee von vier Türen. Ne? Die erste Tür ist, hast du überhaupt die Offenheit, was Neues an dich ranzulassen oder machst du eh immer das Gleiche? Nämlich, wenn ich jetzt immer wieder in Konflikten scheitere und immer wieder die gleiche Strategie mache, dann ist unser Wahrnehmungssystem so, dass wir erstmal Informationen aufnehmen, die wir eh schon gut finden und dann ist es schwer, dass der Blick über den Tellerrand passiert. So, und wenn dann ein Trainer und Coach kommt und sagt, du musst vielleicht in Ich-Botschaften sprechen, du musst vielleicht eine sachliche Beschreibung eines Vorfalls bringen und den nicht gleich anklagen, dann brauche ich erstmal diese Offenheit, damit es überhaupt in mein Gehirn einzieht. So, das ist die erste Tür, Offenheit, so einen neuen Impuls aufzunehmen. So, wenn die Tür klemmt, ist dann schon Schluss. Na, so, und dann kommt die zweite Tür, dann musst du durch die zweite Tür durch. Du brauchst ein sehr klares Ziel. Was mache ich morgen anders? Du kennst das wahrscheinlich auch aus deiner Praxis, dass man dann oft sich die Leute zu viel vornehmen, zu groß. Die wollen gleich alles ganz oder gar nicht. Ne? Und jetzt mache ich nur noch Konfliktgespräche, toll, und ich spreche immer frühzeitig was an und wow. Ne? Und was die alle vergessen ist, dass Veränderung eben ein kleiner Schritt ist, dass man sich eher vorstellen muss, es ist eine Leiter und dass ich ganz konkret wissen muss, was mache ich morgen anders. So, und das wäre zum Beispiel so der Punkt. Ab morgen höre ich auf mein Bauchgefühl und merke überhaupt erstmal, wenn mich irgendwas nervt und erkenne das und registriere das und sage mir, okay, wenn es grummelt, muss ich was tun. Das wäre mal so ein kleiner Schritt. Und da scheitern eben auch schon viele an dieser zweiten Tür, dass sie da nicht durchkommen. So, und dann kommt die dritte Tür. Und die dritte Tür, das ist das, was die meisten mit Veränderung verbinden, nämlich Motivation und Entschlossenheit. Dass sie sagen, ich muss gewillt sein, ich muss wollen. Und der Fehler, der da passiert ist, dass entweder die Entschlusskraft nicht stark genug ist oder dass uns eine Sache vor Augen fehlt, nämlich was es wirklich bedeutet, eine Veränderung zu machen. Und ein ganz guter, hilfreicher Denkrahmen ist, 2, 3 Monate mal in dieser Weise bewusst zu planen und sagen, ich brauche 2, 3 Monate, damit ich eine Veränderung auch schaffe, weil, dafür habe ich das Gehirn hier mitgebracht, weil du da mindestens schon mal die 2, 3 Monate weißt, dafür musst du arbeiten, damit hier oben was Neues entsteht. Und dann hören viele auf und denken, naja, pff, läuft doch eigentlich. Und wenn ich aber durch die Tür durch bin, dann kommt eine Tür, die heute gar keiner sieht. Und das ist die vierte Tür. Die vierte Tür ist das, was ich Transferstärke nenne, nämlich was brauchen Menschen, die die Strecke schaffen? Weil wie komme ich durch von den ganzen Ablenkungen, Versuchen, Rückschlägen? Und das, was man da lernen kann, das ist in diesem Transferstärke-Konzept und Modell quasi mit drin.
Also, was ich immer auch erlebe, gerade in Workshops, ist auch das Bewusstsein, den Leuten klarzumachen, eine Gewohnheit braucht lange, weil du seit Ewigkeiten eine alte Gewohnheit hast. Und die ist, wie du ja auch sagtest, diese Autobahn im Kopf.
Ja.
Und das dauert einfach lange, bevor du eine neue Straße geschrieben hast oder eine alte überschrieben hast. Das ist dieses, aber auf der anderen Seite, wenn Leute das mal bewusst ist, dann ist es auch was sehr Beruhigendes, zu sagen, ich muss es nicht gleich von heute auf morgen perfekt können.
Das ist schon mal eine hilfreiche Haltung, die aber nicht jedem gegeben ist. Und die Beobachtung und auch jetzt so aus einer Forschung kann man sagen, es gibt eben eher diese Tendenz zu glauben und zu wünschen und zu hoffen, Veränderung möge schneller gehen. Und da gibt es sogar ein Schlagwort für, nämlich dieses Schlagwort heißt das False Hope Syndrom, also falsche Erwartungen, wie Veränderung geht. Und du ahnst vielleicht schon, welche falschen Erwartungen die Menschen so haben. Nämlich, wir haben jetzt gerade mal ein schönes Stichwort Silvester, also das ist immer der Moment, wo du sagst, jetzt fange ich an, jetzt, ne? Also ja auch das Buch, jetzt fange ich an, jetzt fange ich aber wirklich an, jetzt fange ich total endlich an, jetzt nehme ich ab. Ne? Und dann denkst du, jawohl, ich nehme jetzt ab. Und dann siehst du irgendwie so ein Mittel da irgendwie im Laden, und da steht dann 7 Tage 7 Kilo, und dann denkst du, wow, da gehe ich sofort hin, kauf das, und zack, bist du aber enttäuscht, weil klappt ja meistens nicht. Aber dieses Gefühl, es geht schnell, es geht einfach, ich habe Wahnsinnseffekte, das ist das, was wir uns eigentlich ersehnen, klappt natürlich in den seltensten Fällen, weil unser Gehirn nicht so funktioniert. Und deswegen ist der erste Schritt, erkenne das False-Hope-Syndrom und hör auf, weiter in dieser Schlaufe zu stehen.
Was ja noch oft dazu kommt, ist, ich tue etwas, obwohl ich weiß, dass eigentlich eine Veränderung schädlich ist. Also
An was
nehmen
denkst du da? Was
wir
kennst du
zum
da von
Beispiel
dir?
beim Abnehmen an die Sahnetorte. Ja?
Ja.
Ich nehme mir vor, ich nehme jetzt 9 Kilo ab und dann sehe ich so eine komische Sahnetorte und die liebe ich und denke mir, die geht jetzt mal schnell, mach doch nicht so viel. Ich esse sie und denke mir danach, oh, das war jetzt nicht schlau. Warum machen wir das? Warum tun wir Dinge, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass sie der Veränderung nicht zuträglich sind?
Ja gut, Sahnetorten zahlen wahrscheinlich komplett aufs Belohnungszentrum in unserem Gehirn an. Das fühlt sich einfach super an. Wenn du die gegessen hast, natürlich nicht mehr. Aber davor ist es eine Belohnungssituation. Ne? Das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Ich habe hier auch jetzt gerade in letzter Zeit jemanden gehabt, der wollte sich vom Feierabendbier lösen. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Jetzt tue ich mir was Gutes, Feierabendbier, zack, Flasche auf. So, und wenn ich mir jeden Tag ein Feierabendbier rein tue, dann ist das auf Dauer irgendwie auch nicht so dolle. Also dieses belohnende Gefühl ist manchmal ein Grund. Und am Ende, du hast ja gefragt, ja, warum machen wir das einfach? Weil es irgendwie eine Funktion erfüllt für uns, weil es irgendeinen Nutzen hat. Und in der Regel ist es jetzt nicht logisch nützlich, aber psychologisch gut. Also ich habe zum Beispiel die Pulle in der Hand wegen Geselligkeit, als Kampf gegen Langeweile. Ich will mir was Gutes tun. Und die Psychologie nennt diese positiven Absichten, diese positiven Funktionen, ist auch so ein Stück Sekundärnutzen, also ist sozusagen ein Zweitnutzen, der stärker wiegt als eigentlich das, was uns logisch erscheint.
Aber was tue ich jetzt, dass ich das sein lasse mit der Sahnetorte oder mit der letzten Zigarette? Da gibt es ja so 1000 Beispiele. Was,
Ja.
weil das ist ja wichtig. Wenn ich das weitermache, dann verändere ich ja nichts.
Genau, also die meisten von uns erleben, dass sie immer wieder reinpurzeln, so wie du es ja auch beschreibst. Und da gibt es halt auch in dem Transferstärke-Konzept ein Element, das nennt sich Rückfallmanagement. Und diese Rückfallmanagement-Idee, die ist eben sehr gut untersucht aus der Gesundheitspsychologie von einem Mann namens Gordon Mahlert, der ist sozusagen der Ursprung. Und diese Technik des Rückfallmanagements, die ist eben so stark, dass sie auch Süchte lösen kann. Also ist eine Suchtbehandlungstechnik am Ende. Und als ich das dann irgendwann mal festgestellt habe, habe ich gesagt, naja, die Leute kennen das eigentlich. Man kennt das nicht, man kennt nur Motivation. Und ich habe dann halt begonnen, das rauszuheben. Und in dem einen Buch, in diesem Logbuch Gewohnheiten nachhaltig verändern, da ist ja halt sehr intensiv beschrieben, aber auch in diesem anderen Buch, von dem du sprachst, morgen fange ich aber wirklich an, da ist die halt auch mit drin. Und am Ende, wie funktioniert es? Ich mache das mal ein Beispiel. Wenn du auf der Autobahn fährst, du bist der Autofahrerin wahrscheinlich, ne?
Absolut.
Ne? Dann fährst du und musst ja nicht mehr groß nachdenken auf der Autobahn.
Nö.
So, das ist die alte Gewohnheit. Wenn du jetzt eine Ausfahrt nimmst als Beispiel für eine neue Gewohnheit, dann ist das erstmal die Ausfahrt. Ich hole dir nochmal mein Gehirn. Also das ist sozusagen die alte Autobahn und fährst da rechts raus, ist die neue Autobahn. Ich habe das so ja gezeigt, für die es jetzt nicht sehen können. Also die Ausfahrt angezeigt im Gehirn. So, und wenn man an der Autobahn fährt, dann gibt es auch Straßenschilder am Wegesrand, die einem die Ausfahrt anzeigen. Und dann sehe ich erstens, zweitens, drittens, wenn ich diese Schilder halt sehe, dann kann ich ja rechtzeitig abbiegen. Und das Spannende ist jetzt bei dieser Technik des Rückfallmanagements, es gibt Vorboten, die dir zeigen, dass der Rückfall passieren wird. Und das ist das Krasse, weil die meisten immer hinterher nur denken, es ist passiert. Und jetzt ist wirklich der neue Gedanke, du kannst es vorher sehen. Es kommt viel, 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 viel früher. Und ich bleibe mal bei dem Feierabendbier, weil das ein ganz dankbares Thema ist. Was glaubst du, was ist so ein Vorbote, der dir zeigt, du wirst wieder zur Flasche Feierabendbier greifen?
Der Wunsch nach Gemütlichkeit oder ich habe einen gestressten Tag und ich habe das Gefühl, das Bier beruhigt mich.
Genau, das wäre so dieses Gefühl. Das heißt, in dem Moment, wo ich nach Hause komme und dieses Gefühl, stressiger Tag, Gemütlichkeit kommt, also wo du das merkst, würdest du sagen, Achtung, Gehirn, aufpassen hier, ich klopfe mal auf die Birne, daher weiche Birne. Jetzt musst du aufpassen, weil das ist ein Vorbote. Weil wenn du den jetzt nicht berücksichtigst und beherzigst, dann wird das alte Muster ablaufen. So, und jetzt ist der Trick, sich zu fragen, was ist noch ein viel früherer Vorbote? Hast du vielleicht eine Idee?
Die Haustür.
Was ist an der Haustür besonders?
Ich gehe nach Hause und ich sehe jetzt, wenn ich an der Haustür schließe auf, wenn mein erster Weg dann zum Kühlschrank ist und ich hole mir das Bier raus, dann weiß ich bereits in dem Moment, wenn ich das Auto verlasse, bin ich schon da und an der Haustür bin, jetzt gehe ich sofort zum Kühlschrank.
Genau, das wäre der nächste Vorbote. Und jetzt suchen wir noch früher. Was glaubst du, ist noch ein früherer Vorbote? Weil das ist das Interessante. Es gibt ja unheimlich viel Raum, weil drei gibt es immer. Und das ist so eine Kette von Dominosteinen, die so nacheinander abläuft
meistens. Wenn ich das Büro verlasse,
ja,
dann weiß ich
noch. Genau, dann bist du vielleicht auch platt und denkst, oh, ein schön harter Tag heute. Ne? Und dann wäre dieses Gefühl von starker, intensiver Tag. Ne? Ja. So, und was ist vielleicht noch viel früherer Vorbote?
Etwas am Tag, was mich gestresst hat, wo ich sage, boah, ich freue mich heute Abend auf mein gemütliches Bier, damit es mir wieder runterkommt.
Genau. Und du merkst schon, wie viel es gibt. Und die spannende Idee dieser Technik ist, du fährst langsam auf dieser Autobahn und identifizierst die Dinge, die blitzschnell ablaufen. So, und das tut heute keiner. Also ich spreche mit Trainern, ich spreche mit Coaches, ich spreche mit allen möglichen Leuten. Nicht mal die nutzen dieses Wissen im Regelfall. Der Laie, sage ich jetzt mal, hat nie davon gehört, sondern er denkt immer, ich muss mich ja anstrengen, ich muss mich entschlossen, ich muss motiviert sein, Schweinehunde killen und all diese Dinge. Und dann klappt das nicht und dann denkst du, Mist, ich bin ein Vollversager, Vollpfosten und dann gibt es die neuen Schwänzchenpeitsche, so dun, 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 hinten auf dem Rücken. Ne? So. Und der allerfrühste Vorbote, was glaubst du, ist der allerfrühste Vorbote?
Boah, der allerfrühste Vorbote, dass ich morgens aufwache und ans Bier denke, das wäre aber dramatisch.
Die mag es geben, die Menschen.
Ja, okay.
Aber das, was dir jetzt passiert, das ist so typisch, weil wir haben nie darüber nachgedacht, dass es Vorboten gibt. Und ich helfe mal weiter, der früheste Vorbote ist, oder hast du noch eine Idee?
Nee, bring mich mal drauf.
Du stehst im Supermarkt oder wo auch immer und denkst, Bier ist alle, ich muss vielleicht kaufen.
Ah, ja, stimmt.
Und ich hatte mal einen, der hat das so schön gesagt, der sagt, dann ist er zu Hause und denkt sich, ich muss ein Bier kalt stellen, weil er mochte kein warmes Bier. Und dann war der Vorbote Bier kalt stellen. Und es ist so krass, weil, wenn du dir das vorstellst, diese lange Kette von Dominosteinen, die jeder Dominostein ist eine Chance, es umzudrehen, es anders zu machen. Und du hast so viel Platz plötzlich, bevor es zu spät ist. Und das entlastet unheimlich die Leute. Und deswegen kann ich hier nur all deinen Hörerinnen und Hörern den Tipp geben, achtet auf die Vorboten, die euch zeigen, dass ihr wieder ins alte Muster rutscht. Haut euch auf den Kopf, macht irgendwas, merkt, das ist jetzt Stopp, das ist jetzt Zeit, die Autobahn zu verlassen und sich zu überlegen, jetzt gehe ich eine andere Route. Und diese andere Route, die muss ich mir halt vorher auch überlegen, nämlich den sogenannten Notfallplan, den ich dann brauche, wenn der Vorbote da ist.
Langt er denn schon, wenn ich einen dieser Vorboten verändere?
Du musst im Grunde für jeden Vorboten einen Plan haben. Und auch da habe ich dir noch was mitgebracht, eine kleine Geschichte, damit es auch für die Hörerinnen und dich gut greifbar ist. Nämlich, ich vergleiche das immer so mit einem Beispiel, ich mache eine Reise zum Nordpol. Und diese Reise zum Nordpol, da führt das natürlich zu dem Gedanken, es könnte mir ein Eisbär begegnen. So, und dann denkst du, naja, wenn der Eisbär kommt, dann wird mir schon was einfallen. Dann bist du also beim Nordpol und dann auf einmal passiert es. Uah, da steht einer da vor dir, so ein Eisbär, ne? Also die es nicht sehen können, ich habe hier gerade an der Hand. Und dann denkst du, oh, ein Eisbär, was mache ich denn jetzt? Und während du noch drüber nachdenkst, hat er dich gefressen. Das heißt, wir haben, wenn sowas passiert, nicht schnell genug eine Lösung, sondern wir müssen uns das vorher überlegen. Und ein Vorbote ist wie ein Eisbär, der um die Ecke kommt. Ne? Du musst dann blitzschnell eine Idee haben, was mache ich, damit ich quasi mein Ziel erreiche, ich überlebe in dem Fall. So, und jetzt bist du natürlich schlauer und denkst, naja, wenn der Eisbär kommt, dann werde ich den verjagen. Also, du fährst wieder zum Nordpol, der Eisbär kommt, ne? Uah! Und ich verjag den jetzt. Ja, was mache ich denn eigentlich? Was ist denn bitte schön verjagen? Und während du noch darüber nachdenkst, was verjagen bedeutet, dass ich sage, husch, hau ab, wuff, ab ins Körbchen, ne? Hat er dich ja auch wieder gefressen. So, und das Problem, was jetzt, glaube ich, schon hörbar ist, du musst einen sehr klaren Plan haben. Was machst du ganz konkret? Und deswegen musst du dir sehr genau überlegen, was mache ich, wenn der kommt, damit ich dann wirklich die Kurve kriege. Also jetzt ein blödes Beispiel, ich schmeiße ihm eine Büchse Bohnen an den Kopf oder irgendwas anderes und haut er ab. So, also insofern, wenn du jetzt dir einen Notfallplan strickst für das Feierabendbier, dann musst du überlegen, was denkst du, was tust du aktiv, um die Kurve zu kriegen zu dem, was du eigentlich erreichen möchtest. Und das ist ja die andere wichtige Sache, was ist die Alternative zu Feierabendbier? Was wäre für dich die Alternative? Wo willst du überhaupt hinfahren?
Naja, ich sage jetzt nicht ein Glas Wein, weil es macht es nicht besser.
Ah, da kann ich einen Schwank von meinem Schwiegervater erzählen, weil wir waren mal in Freiburg und dann ging es so darum, ja, ab wann ist man Alkoholiker? Ne? Und dann, gut, wenn man jeden Tag so einen Wein trinkt und so weiter, und dann meint er so, er trinkt ja nicht jeden Tag einen Wein, ab und zu auch ein Bier. Genau. Ja, also, aber gut, kurz switchen wir beiseite. Die Frage ist ja, was wäre die Alternative für dich statt des Feierabendbiers?
Eine gute, echte Alternative. Ich mache mir Gedanken tagsüber, was ich nämlich Leckeres kochen könnte.
Also was kochen?
Was Leckeres kochen oder ich, also ich bin jetzt ein sportlicher Mensch, zu sagen, ich gehe abends dann mal eine Runde schwimmen. Also ich mache etwas, was den gleichen Zweck erfüllt, Stress abbauen, aber was sinnvoll, also etwas, was nicht schädlich ist.
Ja. Super, ne? So, und damit hättest du dann die Route. Und in dem Moment, wo der Eisbär, sprich Vorbote, kommt, und würde dein Notfallplan, den du dann überlegst, darauf einzahlen und sagen, was muss ich tun, wenn ich in dem Moment mir vorstelle, ich stelle jetzt das Bier kalt oder ich stehe im Laden, ich stelle das Bier kalt, was musst du dann in diesem Moment dir sagen oder tun, damit du dann in diese neue Art kommst, die dann eben heißt, ich tue abends was anderes, Erholendes, was meinem Körper gut tut und nicht Alkohol ist. Ne? Und ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich. Wir haben über vier Türen der Veränderung gesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie kann ich im Grunde so einen Rückfallmanagementplan machen? Was ist wichtig für Ziele? Und was ich immer wieder erfahre, ist, dass Menschen das halt nie so klar ist. Und deswegen klappt es halt auch oft nicht. Und ich finde halt immer, wir brauchen ein bisschen mehr Geduld und Milde mit uns, weil bei mir ist ja auch so, ich kann ja auch keinen Toaster reparieren, nur weil ich da Toast rausholen kann. Also das wäre auch eine falsche Erwartung.
Für wen ist denn jetzt diese Transferstärke-Methode alles geeignet? Für jeden oder gibt es, wo du sagst, da ist es besonders gut geeignet?
Also die Grundidee, wie funktioniert Veränderung, dass ich das schaffe, diese Veränderung auch umzusetzen, fängt an bei jedem und jeder, der quasi auf der Welt lebt, wenn man so will, nämlich jeder von uns hat schlechte Gewohnheiten, wo er denkt, müsste ich eigentlich loswerden. Und von daher erstmal für jeden Einzelnen. Ich habe natürlich auch viel mit Menschen zu tun aus Unternehmen. Da sind einmal Führungskräfte, die etwas darüber lernen, wie schaffe ich es einfach, dass meine Mitarbeiter, die irgendwie in Trainings gehen, dass hinter die was umsetzen, dass überhaupt so die Sinne geschärft bekommen, wovon hängt es ab, dass dieser Transfer funktioniert, was ist meine Rolle als Führungskraft, dass ich das vielleicht unterstützen kann und auch die Annahme mal in Frage zu stellen, dass wenn ich da einen Mitarbeiter habe, der eigentlich ganz leistungsorientiert ist, dass der auch gleichzeitig ein guter Selbstveränderer ist. Ist ja nicht so, ne? Ist ja ein anderes Skillset. Also insofern, für Führungskräfte ist das natürlich spannend. Es ist interessant, natürlich auch so aus einer Logik von Change Management, nämlich sich klar zu werden, Ich möchte, ich habe jetzt mit jemandem neulich gesprochen, da ging es um psychologische Sicherheit als Kulturwert im Unternehmen. So, und da möchte ich im Grunde genommen, dass Leute im Sinne ein Klima schaffen, dass Fehler nicht schlimm sind, dass man auch mal was falsch laufen kann und dass ich diese psychologische Sicherheit spüre. So, das ist auch ein Veränderungsprozess in den Gehirnen der Menschen, wo sie Rückfälle erleben und all diese Dinge. So, und da kann ich natürlich auch hingehen und sagen, pass auf, wie muss ich eigentlich mir so einen Prozess vorstellen, dass viele Menschen in der Lage sind, dieses gut hinzukriegen, wenn sie wollen? Und da sind wir bei den Sachen, die ich erzählt habe. So, und die letzte Gruppe, die sich für diese Dinge interessiert, sind letztens die, die es berufsmäßig tun, Trainer, Coaches, Change-Verantwortliche, Organisationsentwickler, weil die immer sich die Frage stellen, wie kriege ich mehr Wirksamkeit, wie kriege ich mehr Veränderung hin? Und diesen Ansatz, den ich hier pflege, dass ich sage, okay, bei mir ist in dem Modell A das Beste dessen, was die Wissenschaft so weiß, integriert. Das ist einmal ein guter Vorteil. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich habe halt auch einen Test entwickelt, mit dem ich mit wenig Aufwand erkennen kann, wie transferstark ein Mensch ist. Das heißt, wenn ich jetzt so eine große Lupe nehme und ich leuchte dich an, dann könnte ich deine Transferstärke quasi erfassen. Du wüsstest die auch und du wüsstest viel besser, wie du dann am Ende dich steuerst und erfolgreich hier die Veränderung schaffst, die du möchtest.
Und dieser Test, das finde ich ja mega spannend, weil das ist ja, ich glaube, jeder würde von sich sagen, ja, ja, Veränderung, das kriege ich schon hin. Aber das ist ja nicht ganz so einfach. Dieser Test, ist der für jeden erhältlich oder?
Ist natürlich ein Produkt, ne, was man kaufen kann, in der Regel gekoppelt mit so einem Coaching-Prozess, weil du, wenn du jetzt nie dich mit Veränderung groß befasst hast, merkst du einfach viel mehr Themen, die dann aus diesem hochgespült werden, weil es dann halt so verschiedene Bereiche gibt, die angezeigt werden, dass du da an der Stelle dich stärken solltest, damit du besser Veränderungen kannst. Aber grundsätzlich ist er jetzt konzipiert für Menschen, vorrangig in Unternehmen, aber auch natürlich könnte ein Privatmensch das machen, aber so rein von der Konzeption Menschen in Unternehmen, weil ich natürlich auch mit drin habe, wie ist ein Chef unterwegs, das habe ich für Kollegen, weil da meistens die Veränderung nochmal besonders gefragt ist. Aber du kannst es wirklich mit einem Aufwand von 10, 15 Minuten machen, kriegst ein sehr klares Bild, wie bist du aufgestellt bei Veränderungen und kriegst natürlich auch ein klares Bild, was kannst du tun, um besser zu werden. Und du hast schon gesagt, die meisten haben vielleicht so eine Art Ahnung, aber sie wissen nicht, was sie tun können. Und das ist so der große Wert, den die Leute in dem Test auch erleben. Sie sagen, endlich weiß ich, wo ich anpacken kann, damit es besser wird. Mhm.
Es kommt ja noch was dazu. Wir haben ja häufiger Situationen, dass uns irgendwas komplett aus dem Ruder läuft, ja, oder dass wir Angst bekommen, dass irgendetwas passiert, was uns komplett panisch macht, ja, zum Thema Gehirn, ja, dann übernimmt ja ein ganz anderer Teil des Gehirns plötzlich alles. Das hat ja auch einen Einfluss dann auf Gewohnheiten. Also meine Erfahrung ist, sobald so eine heftige Reaktion in meinem Kopf ist, falle ich sofort in andere Gewohnheiten, sofort zurück. Das ist nach dem Motto, wo ist meine alte Autobahn, die mir Sicherheit gibt, wenn alles andere schon kippt?
Ja.
Was kannst du da an Tipp geben, wenn das passiert? Also, dass jemand nicht dann in alte Gewohnheiten fällt, weil sein inneres Alarmsystem gerade auf Panik geht.
Ja, das ist tatsächlich die Rückfallmanagement-Idee, über die wir gesprochen haben. Okay. Weil wenn dein Alarmsystem schon leuchtet und dein Kopf rot anläuft, dann bist du im Grunde schon in einem Stadium, der Eisbär haucht dich an. Ne? Also das ist tatsächlich zu spät irgendwie vom Prozess. Das ist wie bei der 90, auf der Autobahn, du siehst die Ausfahrt rechts neben dir und du müsstest das Auto um 180 Grad drehen, um da noch reinzukommen. Also deswegen ist ja der Charme zu sagen, du kannst es viel früher erkennen und viel früher managen. Wir haben nur nie darauf geachtet, dass es geht.
Ja. Dann, momentan leben wir alle mit Apps. Ja, also das heißt, für jeden Salat gibt es eine App. Wir können Sport machen mit Apps, wir können lernen, Sprachen lernen. Ist auch so eine App geplant für die Transferstärke-Methode, dass ich das per App einfach mal mir so Tipps holen kann?
Also es gibt gab ein Projekt letztes Jahr, ein Forschungsprojekt, was wir in einem größeren Verbund gemacht haben. Da war die Idee, wie kriege ich es hin, Leute zu unterstützen, Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Mhm. Und dieses Projekt hat den Titel KI Coach Work Health, also die Idee, mit einer KI-Funktion Menschen ein Stückchen zu unterstützen, für sich Wege zu finden, wie sie eine Veränderung zu mehr Gesundheit am Arbeitsplatz umsetzen. Und die Grundlogik dieser App ist tatsächlich das, was ich vorhin erzählt habe über das Thema Rückfallmanagement. Das heißt, der User kommt mit einem Thema wie Arbeitsintensität und er hat die Idee, gerade wenn er eine Führungskraft ist, ich will was für mich selbst tun. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel so ein Thema wie, ich habe das Problem, ich mache mal alles selbst, so ein Klassiker. Und ich müsste im Grunde mehr in eine Delegation gehen. So, und dann führt diese App, die wir da gebaut haben, durch den Prozess, über den ich vorhin gesprochen habe, dass er guckt, bei welchem Ziel fängst du heute an, wie motiviert bist du heute, wie sieht dein Rückfallplan aus, und es gibt halt einen Begleitprozess über die 8 Wochen, wo immer wieder die Reflexion kommt, wo stehe ich und was kann ich anders machen. Mhm. Und jetzt ist ja so, wenn man so einen Rückfallplan baut, fällt einem manchmal was nicht ein und man hätte vielleicht gerne eine Idee. Und da ist quasi unsere KI-Funktion drin, nämlich dass man dann einen Button klicken kann und dann gibt es irgendwie eine Idee, die sich aus einem eigens entwickelten Datenpool generiert, wo man sagen kann, dieser Denkanstoß hilft mir nochmal, vielleicht auf Ideen zu kommen. Mhm. Also das System ist nicht so geartet, dass man da was fertig vorbereitet kriegt, sondern wir wollen Denken anfördern, weil anders geht es nicht. Es hilft einfach nicht, sonst kommt nichts Gutes für dich raus. Und genauso ist es so, du kannst es auch umdrehen und sagen, ich möchte mir überlegen, was kann ich für meine Mitarbeitenden tun. Ja. Und dann regt dich diese App halt an zu überlegen, was siehst du denn bei deinen Mitarbeitern? Ne? Und dann stellst du halt fest, die haben alle rote Augen und können nicht mehr. Und dann denkst du, na gut, das ist ein Problem, ne? Weil wenn die alle krank sind, sollte ich vielleicht was tun. Und dann fragt die App dich weiter, zu wie viel Prozent hast du Einfluss auf das Thema? Und dann sage ich als Führungskraft, vielleicht 10%, 15%, 20% oder irgendwas. Und dann kommt die nächste Frage, nämlich, was von deinem Verhalten kannst du tun als deinen Einfluss, um es besser werden zu lassen? So, und dann kriegen wir den Switch. Dann stelle ich vielleicht fest, dass ich der größte Energieräuber meiner Mitarbeiter bin und dass ich vielleicht an diesem Muster arbeiten müsste.
Okay. Jetzt mal ganz persönlich zu dir. Dir gelingt jetzt jede Veränderung?
Nein, das ist ja das Lustige. Das denken immer die Leute, weil Psychologen von allem gefeit sind. Tatsächlich kann ich sagen, mein Leben hat sich verändert dadurch, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige, weil mir ein paar Sachen mehr klar sind. Also um ein Beispiel zu nehmen, als ich so noch zu Studienzeiten den großen Vorsatz hatte, ich fange früher an zu lernen, also auch ich, dann habe ich das immer nicht so hingekriegt und dann habe ich gedacht, boah, bist du zu doof dazu, die anderen schaffen es doch auch, also neunschwänzige Peitsche, die viel zitierte, habe also wirklich hart auf mich eingeschossen, wie das viele auch kennen, du beschimpfst dich, du fühlst dich als Totalversager, ist total schlimm. Und dann hat es aber trotzdem nicht geklappt. Und das ist ja so auch die Erkenntnis. Du bist ja nicht schneller in der Veränderung, nur weil du dich mehr beschimpfst. Und dann habe ich irgendwann mal eine Zusatzausbildung gemacht und die wesentliche Erkenntnis war dort, dass sie gesagt haben, es ist völlig normal, dass du einen Rückschlag in alte Verhaltensmuster hast. Und ich so, normal? Und das klingt so simpel, wenn ich drüber spreche, aber es war für mich total eine Offenbarung, weil ich nämlich plötzlich gedacht habe, stimmt eigentlich, das ist normal, ich bin nicht falsch, ich mache nichts blöd. Das ist normal, dieser Prozess und diese Dinge, über die ich gesprochen habe, wie manches ist vielleicht sogar Millimeterarbeit, es braucht seine Zeit, bis eine neue Datenautobahn ist, habe ich nicht gewusst und dadurch habe ich einfach mich falsch bedient, um es mal so technisch zu sagen. Aha. Und als mir diese Zusammenhänge klarer wurden, wurde mein Leben einfacher, weil ich einfach besser mit mir umgehen konnte. Und das ist so ein Beispiel darüber, was es mir natürlich schon hilft, um bessere Gewohnheiten zu verändern. Mhm. Oder auch eine Technik vom Rückfallmanagement hilft natürlich auch. Und trotzdem bin ich immer noch ein Mensch mit auch so einem Gehirn hier.
Was war denn so die emotionalste Reaktion von Leuten, mit denen du arbeitest mit der Transferstärke-Methode?
Na, wenn man sich jetzt so einen Testbericht anschaut, dann habe ich eine, ja, Cockpit nenne ich es jetzt mal, nach dem Ampelprinzip. Also man hat die Farben gelb, rot, grün. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich das so lasse oder nicht, weil wenn du viele Testverfahren am Markt findest, die sind immer so geartet, dass es niemandem wirklich irgendwie eine Emotionalität entlockt nach dem Motto, oh Gott. So, und wenn ich jetzt aber natürlich Menschen hier diesen Test gebe und die haben Gelb-Rot-Bereiche, also sie wissen, da müssten sie was tun, dann hat es eine total emotionale Reaktion. Und ich erinnere mich an so einen Abteilungsleiter aus so einem Sicherheitsunternehmen, der hat das so wörtlich gesagt, ich spürte die Faust in meinem Magen. Ne? Also wenn ich in der Nähe gewesen wäre, hätte er mich wahrscheinlich über den Hof gejagt. Und dann hat er aber angefangen, darüber nachzudenken. Und das ist ja auch das, wofür es ist. Es ist ein Anstoß für Veränderung. Und du siehst was, was da ist. Also es ist ja nicht so, dass ich Geheimnisse verrate. Ich mache nur was sichtbar. Und das geht ja nicht weg, nur weil du nicht drüber nachdenkst. Und das ist ja so die typische Arbeit. Wenn ich sehe, was ich tun kann, kann ich es verändern. Und er hat es dann konstruktiv angepackt und ist mit diesem Thema gestartet. Und das erlebe ich halt immer wieder bei Leuten, die nie mit Veränderungen sich groß befasst haben, dass sie schon erstmal geschockt sind und die dann eben ein bisschen Trost brauchen oder auch Vorbereitung, dass das nicht alles grün ist und dass es ja auch nicht sein kann, wenn man es nicht gelernt hat.
Ja. Ich würde dir jetzt gerne noch drei Begriffe geben. Und einfach mal spontan ein, zwei Sätze, was du dazu sagst. Der erste Begriff ist Lernverweigerung.
Ja, Lernverweigerung kenne ich von pubertierenden Kindern. Und das ist tatsächlich so, das Lustzentrum vom Gehirn hat irgendwie an der Stelle einen Sprung in der Schlüssel und will nicht so richtig. Und ich glaube, Lernverweigerung gibt es ja verschiedene Gründe, die dazu beitragen. Es mag Menschen geben, die haben das Lernen sich abgewöhnt, weil es irgendwie schlechte Erfahrungen gibt. Es sind möglicherweise die Themen, die jetzt deren Belohnungszentrum überhaupt nicht ansprechen oder beides sogar. Und insofern macht es halt immer Sinn zu gucken, was ist denn der Prozess, dass das heute so ist. Und im besten Fall ergibt sich eine Chance, Dinge zu öffnen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein pubertierender 15-Jähriger sich verweigert, chemische Formeln zu lernen, oder Latein oder was es so schlimme für Dinge gibt für diese Jugendlichen, dann könnte man sagen, okay, das Unlustzentrum des Gehirns wirst du wahrscheinlich an der Stelle nicht so bewegen, aber wenn die jetzt vielleicht einen Job machen, eine Ausbildung, wo die echt Dinge machen, die ihnen echt Bock machen, dann ist auch Lernverweigerung nicht mehr da.
Das zweite ist zwischen den Zeilen.
Das ist interessant, dass man zwischen den Zeilen lesen kann und das ist ja eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Manchmal sind wir als Trainer und Coaches ja genau dafür da, Menschen zu zeigen, okay, was kommt als Subtext mit? Und das sind ja meistens eher emotionale Botschaften, die da zwischen den Zeilen lugen. Und ich finde das total spannend, dass es manche Menschen gibt, die haben da ein total großes Ohr für. Manche haben sogar ein so großes Ohr für, dass sie eigentlich wie Dumbo aussehen und man den vor sich selbst warnen müsste. Also es kann auch so viel sein, dieses Ohr. Und manche hören überhaupt nichts und sehen nichts. Und das führt natürlich zu Verdruss, weil manchmal der Subtext der interessantere ist.
Und der dritte Begriff ist Scheitern als Startpunkt.
Da könnte man sagen, manche würden sagen, das hat uns die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie so in die Hirne geimpft, dass das irgendwie Scheitern eine Chance ist, Scheitern ein Feedback. Manche würden aber auch sagen, Scheitern ist doof. Ich persönlich finde, wenn Dinge nicht gelungen sind, dann hilft es auch hier, das, was ich vorhin erzählt habe, zu sagen, okay, da ist tatsächlich irgendwas gewesen, was nicht geholfen hat. Und es lohnt sich nochmal zu überlegen, einen anderen Weg zu gehen. Insofern finde ich den Gedanken gar nicht schlecht zu sagen, ich kann nochmal neu nachdenken und es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang für einen anderen Weg.
Was ist denn dein nächster Schritt jetzt in deiner Entwicklung oder in dein nächstes Projekt? Oder wie entwickelst du denn die Methode weiter?
Also manche Dinge kommen so auf mich zu oder ergeben sich Möglichkeiten. Also das Forschungsprojekt, von dem ich sprach, das ist quasi, es hat sich irgendwie entwickelt. Ich hab eine Kollegin gehabt, die mich angesprochen hat, die wusste, was ich so tue. Und insofern bin ich schon ein Freund dieses Gedankens, bestimmte Dinge finden dich, wenn du eine bestimmte Mission, eine bestimmte Leidenschaft hast und bestimmte Themen dich faszinieren. Und momentan ist jetzt so mein nächster Fokus. Am 20.02. kommt ja das Buch Morgen fange ich endlich an, wie wir Veränderungen endlich umsetzen. Und das ist natürlich jetzt so mein Herzensthema, dass ich hoffe, dass das viele Menschen lesen, weil es ist, glaube ich, so das persönlichste Buch. Es ist das inspirierendste Buch, was ich so bisher gemacht habe. Und jedes Buch ist wieder eine neue Ebene, die man da betritt. Und das ist jetzt erstmal so mein nächster spannender Punkt. Und mal schauen, der zweite nächste Punkt ist, wie sich diese App entwickelt. Da gibt es noch viele Sachen, die noch im Raum stehen.
Der Podcast heißt ja Big Pictures. Und dann darf natürlich die Frage nicht fehlen, wenn die Transferstärke-Methode ein Bild wäre. Wie sähe dieses Bild aus?
Ein Bild? Ja, also es ist sozusagen ich fange mal an mit der Vision, die ich so habe. Also wenn ich mir vorstelle, diese App oder jeder von uns wäre Transferstärke in einer Welt von ganz viel Wandel und Veränderung, dann könnten wir die Welt aus den Angeln heben, wenn wir diese Spielregeln befolgen würden. Insofern ist das Bild Welt aus den Angeln heben sicherlich so eins, was mir dazu einfällt, weil es ist ja wie mit Autofahren. Wenn jeder Autofahren beherrscht, können wir recht gut auf den Straßen dieser Welt unterwegs sein. Wenn aber nicht jeder Veränderung beherrscht, wie sollen wir dann auf den wandelnden Pfaden dieser Welt irgendwie gut zurechtkommen? Und deswegen ist dieses Bild, wenn wir alle transferstark wären, könnten wir die Welt aus den Angeln heben und viel besser Veränderung schaffen, die wir alle als wichtig ansehen.
Ein großartiger Schluss, dem ich eigentlich nur einen Satz hinzuzufügen habe. Und zwar, ja, wir könnten die Welt aus den Angeln heben, wenn wir morgen endlich anfangen würden.
Morgen fange ich aber wirklich an.
Morgen fange ich wirklich an, die Welt zu verändern, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, Axel, dass du Gast in meinem Podcast bist. Der Link zu deinen Büchern und so weiter ist natürlich hier auch im Text unten drin. Also von daher ganz gespannt. Und das neue Buch werde ich mit Sicherheit lesen. Danke.
Ja, vielen Dank. Und damit der Name nicht in Vergessenheit geht, ich habe noch was mitgebracht, nämlich den hier. Was nicht so siehst, ist es eine Kochmütze, weil ich heiße ja Axel Koch und deswegen, es gibt vielleicht nicht die kompletten Kochrezepte der Veränderung, aber viele gute mögliche Rezepte, dass Veränderung leichter geht.
Das bist du ja auch noch. Du bist ja begeisterter Koch. Du hast ja nicht nur den Namen im Namen, sondern du bist es ja auch noch, gell?
Ich koche auch gern, super gern sogar. Und insofern mache ich meinem Namen die Ehre.
Wunderbar. Ich wünsche dir in dem Sinne einen wunderschönen Tag und ein tolles Wochenende.
Danke, das wünsche ich dir auch.